Die Spielosophen sind wieder am Start und ja, wir blättern immer noch in derselben alten ASM. Letzte Folge dachten wir, ach, das machen wir in einer Stunde locker. Ja, Klassiker. Wenn es mal wieder länger dauert, schnapp dir ein Mikro, denn du bist nicht du, wenn du nicht zu Ende geblättert hast. Also weitermachen. Deshalb gibt's heute Teil 2 unserer ASM-Blätterrunde, denn wir waren dabei, damals als Top-Spiele noch 10 Punkte bekamen oder manchmal auch 12. Und damit ein weiteres Mal hallo in die Runde. Hallo Micha.
Hallo.
Und hallo Poldi.
Seid gegrüßt.
Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Wir wollen uns ja heute nochmal mit der ASM beschäftigen. Wir haben das ja in der letzten Folge, letzten Monat gemacht und dann doch überrascht festgestellt, wie lange das dauert, auch wenn man große Teile der Spiele gar nicht kennt. Und wir hatten euch ja auch gefragt, ob wir da weitermachen sollen oder ob das dann irgendwie doch langweilig war. Und da haben wir sogar ein bisschen Feedback bekommen. An dieser Stelle auch nochmal an alle herzlichen Dank, die sich da irgendwie gemeldet haben. Ja, und das Feedback war dann doch allerdings durchgehend positiv und ging so in die Richtung, nee, war gut, passt schon, macht mal weiter.
Ja, das hat mich auch gewundert. Ich meine, natürlich, ganz klar.
Ja, das ist dann based, ne? Die, die es scheiße fanden, haben natürlich schon längst ausgeschaltet und haben dann in den letzten 5 Minuten unseren Aufruf, Feedback zu geben, gar nicht mehr gehört. Aber jo, für die, die durchgehalten haben, die werden dann jetzt belohnt mit einer weiteren Folge. Belohnt oder bestraft. Wie auch immer, das könnt ihr euch aussuchen. Übrigens habe ich mal eine Frage an euch, bevor wir anfangen. Weil wir ja gerade über die ASM reden, das ist purer Zufall. Heute, wir nehmen heute am 23.06.2025 auf und ich habe gestern bei eBay so ein bisschen gesurft und habe gesehen, dass da eine ASM-Erstausgabe angeboten wurde und die ist auch verkauft worden. Ich vermute mal, das habt ihr nicht zufälligerweise gerade irgendwie mitbekommen. Deswegen habe ich gedacht, ich lasse euch mal schätzen. Ich gebe euch mal eine Info, also ASM-Erstausgabe 386. In einem guten Zustand auch. Und es war kein Sofortkauf, sondern das war eine Auktion. Und diese Auktion hat auch Gebote bekommen. Also die ist tatsächlich verkauft worden,
das Heft. Das allererste Heft quasi.
Oder das allererste, genau, die allererste Ausgabe 386. Was würdet ihr denn glauben, für welchen Preis ist die an einen neuen Besitzer gegangen? Was würdet ihr denn schätzen? Wer will mal von euch einen ersten Tipp abgeben? Wer traut sich?
Ganz schwer. Also ich traue mich mal. Ich sag mal, es gibt ja schon einen Haufen wahnsinnige Menschen auf der Welt. Ich bin ja selber auch oft ein bisschen wahnsinnig bei so Sachen. Und wenn das jetzt so ein harter Komplettist ist und gerade die Ausgabe hat gefehlt, ne? Ich weiß ja, wie das ist bei den Evercade-Modulen und so. Also ich sage jetzt mal so 230 Euro.
Okay, das ist ein Wort. Poldi, was meinst du? Du hast es jetzt einfacher. Mehr oder weniger?
Kannst dich darauf beschränken, wenn du magst. Der Preis ist heiß.
Genau, das ist immer doof. Das ist immer doof für den, der als erster geantwortet hat. Der ist immer gearscht gewesen.
Ich sage...
Sonst sag eine Zahl, wenn du willst.
46,12 Euro.
Okay. Jetzt müsste ich theoretisch ein bisschen rechnen, um rauszukriegen, wer da bei euch näher dran ist.
Du hast
ich sag's euch mal. Und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Was hast du gesagt? 46 Euro
und 12 Cent.
Und 12 Cent. Und du hattest gesagt, ich hatte 230?
Ich habe 230 gesagt.
Okay, ja, Kopfrechnen schwach. Aber ich glaube, in dem Fall ist Poldi doch näher dran. Die ging tatsächlich für, es waren 19 Gebote sind abgegeben worden und die ging für 113 Euro dann letztlich raus. Also nicht ganz so krass, wow, wie du geschätzt hast, Micha, aber ich finde schon für eine Zeitschrift ist das schon echt ein Wort. Ne? Aber klar.
Ich habe gewonnen, wenn der Preis stimmt.
Ja, genau.
Ich hör schon auf.
Ja, aber klar, Erstausgabe ist natürlich dann doch nochmal was Besonderes. Aber ich habe schon ganz schön geschluckt. Also ich würde das, glaube ich, nicht bezahlen für eine Zeitschrift.
Hätte ich auch nicht gedacht für so eine Zeitschrift, die halt doch verbreiteter war.
Ja, aber also die sah auch wirklich noch gut aus und wie viele Erstausgaben, die sind ja auch schon, also 86, ne, fast 40 Jahre alt, das Ding, wie viel gibt's da heute noch?
Ja, aber die 64er Magazine werden dann doch auch nachgeschmissen, mehr oder weniger, oder?
Ja, aber na, ich kann's
schon. Also zumindest nicht zu solchen Preisen.
Ja, Also ich glaube, auch wenn das natürlich wieder ein bisschen fragwürdig ist, wir haben ja letztes Mal auch erzählt, dass der Manny Kleimann, der Chefredakteur, vor kurzem gestorben ist. Vielleicht hat das auch einfach für mehr Nachfrage gesorgt zusätzlich. Das kann schon sein. Aber ansonsten ist es halt einfach die Erstausgabe. Also wenn man mal bei eBay nach ASM-Heften sucht, findet man auch eine ganze Menge ASM-Ausgaben für einen Zehner oder sowas, die halt null Gebote haben. Hm. Also ich glaube, dass da ist wirklich das Besondere, dass das erste Heft ist.
Ja, wer weiß, vielleicht hat sich das auch ziemlich scheiße verkauft, weil es eben das erste war und da war die ASM noch nicht so bekannt. Kann ja gut sein.
Ja, mit Sicherheit. Also das wird auf jeden Fall so sein, klar. Ich weiß nicht, was die für eine Auflage in der ersten Ausgabe hatten, aber das kann nicht allzu viel. Also das ist im Laufe der Jahre mit Sicherheit erstmal nochmal ziemlich stark gestiegen.
Ja, aber die hat schon was für sich. Das Layout ist ein Wahnsinn.
Ja, das stimmt, ja. Naja, aber bevor wir zur ASM kommen, machen wir nochmal unsere Was gibt's denn aktuelles Runde. Und ich frage euch mal, ich fange mal bei Micha an. Was gibt's denn bei dir? Was hast du Schönes gespielt oder hast du sonst irgendwas Tolles erlebt, was du uns unbedingt erzählen möchtest? Dann wäre jetzt die Zeit dafür.
Also gespielt habe ich gar nicht mal so viel. Ich hatte in der Tat wieder ein PlayStation 2 Spiel ersteigert und zwar das Kampfstern Galactica. Was, na, geht. Also es ist halt so ein Flugsimulator, kann man sagen, Weltraumflugsimulator. Aber ich merke halt, dass ich absolut nicht die Zielgruppe war, weil ich bräuchte einen richtigen Joystick. Also mit dem Pad und so ist das für mich absoluter Graus. Bin auch noch nicht über die erste Mission hinaus, weil es wirklich sackschwer ist für mich. Ja, da bleibe ich noch ein bisschen dran, aber das wirklich nur ganz kurz zwischendurch angespielt. Ja, Evercade hatte ich wieder ein bisschen gespielt. Das neue Geheimspiel, was da drauf ist, dieses, wie heißt es, Sword of Stone, glaube ich. Das macht mal einen ganz guten Eindruck. Das will ich mal ein bisschen näher noch beleuchten. Und ansonsten habe ich in der Tat noch mal ein ganz kleines bisschen World of Warcraft gespielt, weil mein Sohn momentan da komplett drin versinkt. Und da hatte ich ihn neulich, sollten helfen. Ah, Papa, mach du das mal gerade. Ich muss noch was anderes erledigen. Ja, und dann saß ich da und hat dann ein bisschen seinen Hexenmeister hochgelevelt. Hab mich da gefühlt wie früher vor.
Cool.
Mittlerweile ja auch schon 20 Jahre, ne? Absolut Wahnsinn, wie alt das auch schon ist. Ja, das hatte ich so ein bisschen gespielt. Und ansonsten hatte ich nicht viel gespielt, weil ich habe mir ja wieder ein Motorrad gekauft. Das wollte ja dann ausgeritten werden. Und ich lese momentan wieder unheimlich viel und hatte jetzt wieder einen jüngsten Battletech-Roman durchgelesen. Der nächste wird jetzt auch die Tage nochmal bestellt. Das war's bei mir aber schon. Gebe ich mal weiter an den Poldi.
Ja, ich habe was gespielt, sogar mehrere Sachen. Und zwar, Punkt Nummer 1. Das letzte Mal hatte ich ja, oder war es das vorletzte Mal? Nein, ich glaube, das war das letzte Mal, die Bongo Cat, die sich in der Leiste unten eingenistet hat und die man mit den Putten gebongot hat, wenn ich auf der Tastatur getippt habe oder bei der Maus, mit dem ersten Maustaste angeklickt habe. Und das hat diese Klicks mitgezählt, diese Anschläge. Das ist gestern. Ich habe jetzt was viel Besseres, das sich bei mir am Bildschirm eingenistet hat. Und zwar Rusty's Retirement. Optional. Entweder unten über der Startleiste, verbraucht aber ganz schön viel Bildschirmplatz, wenn es da unten ist, auf einem 16:9 Monitor. Ich habe es quasi als Seitenleiste und das ist sowas wie, naja, man muss eine Farm aufbauen. Es ist wie, naja, Animal Crossing ist ja vielleicht schon ein bisschen zu viel gesagt oder Star Stable, es ist eine extrem Light-Variante davon. Man muss dann halt so Feldereinheiten oder Felder kaufen und Sachen anpflanzen, dann kann man Roboter kaufen, die Sachen zum Beispiel selbst ernten oder die Dinger bewässern. Das ist ein Spiel, das braucht etwas Zeit, aber es soll ja auch nur nebenbei laufen. Ich spoilere schon mal, es läuft dann nicht nebenbei, sondern man kann sich überhaupt nicht mehr auf das konzentrieren, was man eigentlich machen will. Also das war Nummer 1. Spiel Nummer 2. Und das ist sogar was, ich traue mich jetzt nicht Neueres sagen, ich weiß nämlich nicht, wie alt es wirklich ist, aber es hat meinen Computer in die Knie gezwungen. Und zwar Teardown. Das kennt ihr wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an.
Nee, ich kenn's nicht.
Das ist ein Spiel, da es gibt einen Sandbox-Mode und einen Modus, bei dem man Missionen erfüllen muss. Die Missionen sind meistens man muss entweder was stehlen oder Autos stehlen und irgendwo hinbringen und dann gibt es ein knappes Zeitfenster, das ist ein bisschen wäh. Die Besonderheit bei dem Spiel ist, und deswegen ist der Sandbox-Modus lustig, alles besteht aus Voxeln. Für die, die es nicht wissen, Pixeln, wisst ihr ja, was das ist? 2D-Bild besteht aus vielen kleinen Pixeln. Und Voxeln ist genau das gleiche, nur im dreidimensionalen Raum, sprich ein Würfel. Man selber, also es gibt keine Gegner übrigens. Man hat einen Vorschlaghammer, man hat einen Schneidbrenner, man hat eine Schrotflinte und kann damit die Umgebung munter zerstören, die eben aus Voxeln besteht. Und deswegen ist das wahnsinnig lustig und befriedigend, mit dem Vorschlaghammer herumzulaufen und einfach wahllos irgendwelche Wände niederzureißen. Alles mit schöner Physik und so weiter. Das hat meine Computer wirklich in die Knie gezwungen, weil es gibt eine Map, das ist ein riesiger Hotelkomplex. Viele, viele, viele Stöcke bedeutet natürlich auch ganz, ganz, ganz arg viele Voxeln. Und wenn man in einem Innenhof steht, rundherum, keine Ahnung, ich glaube 15 Stöcke Hochhaus, und dann spawnt man in der Luft einen mit Sprengstoff oder mehrere mit Sprengstoff beladene Züge, die dann auf die Häuser fallen und diese Häuser in Millionen Voxeln zersprengen. Das hat mein Computer dann nicht mehr geschafft. Das war dann mehr Bildergalerie. Aber es ist trotzdem recht lustig. Was nicht lustig war, okay, das ist ja schon gespoilert, ist das dritte Spiel. Er hört uns wahrscheinlich nicht zu, aber danke an Deathraker, der mir das Spiel geschenkt hat. Gott sei Dank geschenkt. Und zwar handelt es sich um Sad Virus Space. Also, ich sage mal, es gibt schlechte Spiele, die sind lustig. Die sind trashig. Jetzt hat mir der Name nicht ein. Was haben wir gespielt?
Dingsbums. Serpent King. Irgendwas.
Ja, Crypt of the Serpent King. Und dann gibt es Sad Virus Space. Das ist leider, es ist leider nur Scheiße. Man ist ein Alien-Virus-Ding und läuft auf einer Karte herum und muss Bierflaschen sammeln. Es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Bierflaschen, die verteilt sind. Das Spiel ist einfach alles. Es ist ein Walking Simulator. Man kann springen, man kann gehen. Punkt aus Ende. Die Grafik, das sind irgendwelche Standard-Assets zusammengesammelt irgendwo und auch noch schlecht eingesetzt. Es gibt, weiß ich, viele Glitches. Die Musik, die passt überhaupt nicht. Das kostet 1,50 Euro oder so und das ist schon zu viel. Das ist wirklich. Und das ist Teil 4 einer Reihe. Oder was? Teil 5? Irgend sowas. Oh Gott. Aber ich habe ein positives Review hinterlassen auf Steam.
Ernsthaft? Ich hab gerade mal gesucht. Also Sad Virus, also trauriger Virus.
Genau, Sad Virus Space.
Ja, dann habe ich das richtige Spiel gefunden. Aber hier sehe ich zumindest noch keine Rezension. Doch, da ist einer. Warte mal. Doch, hier kommt was. Dann bist du da wahrscheinlich auch irgendwo dabei. Aber ja, tatsächlich, Pixel Polly. Dieses Spiel hat mein Leben verändert. Wow, einfach nur wow. Sad Virus Space ist zweifelsohne das Kronjuwel aller Spieleentwicklungen des letzten Jahrhunderts. Endlich ein Spiel, das es schafft, die pure Trostlosigkeit des Universums in einem Spiel unterzubringen. Hut ab. Ich lese mal nicht das ganze Ding vor, da hast du ja da wirklich fleißig geschrieben. Meine Güte. Ah, aber guck mal, Crypt of the Serpent King kommt auch nochmal vor.
Ja, natürlich.
Wird auch noch zitiert. Perfekt. Pro-Tipp, wenn ihr euren Freundeskreis dezimieren wollt, verschenkt dieses Spiel. Probiert es aus, es lohnt sich. Okay, du warst begeistert.
Ja.
Und das Schöne ist, du hast einen Daumen nach oben dagelassen und die Leute, die die Rezension gar nicht lesen, die denken dann, hey, guck mal, 90% positive Bewertung. Das muss ja ganz gut sein.
Wie bei Crypt of the Serpent King.
Ja, genau. Ja, krass, habe ich noch nie von gehört.
Ja, ich auch nicht.
Aber ja, ich sehe halt jetzt auch in diesem Video da so eine Vorschau-Grafik. Ich merke auch schon, ich habe nicht viel verpasst.
Nein. Was ich mir ab dem ich kaufen werde, ist, es gibt ein neues Full of Cats-Spiel.
Mhm. Dieses Cats, das war dieses Wimmelbild-Ding, ne?
Ja, das muss ich mir unbedingt kaufen. Wobei das diesmal sogar viel kostet. Ich meine, viel ist relativ, ich weiß schon. Wie viel kostet es? Das kostet gar nichts, weil ich habe es nicht in meiner Wishlist. Doch da. 5,58 Euro. Ich glaube, alle anderen haben 3 Euro irgendwas kostet. Aber Building Full of Cats 2, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe den ersten Teil gespielt. Kann ich nur empfehlen. Also jetzt wisst ihr schon, was ich beim nächsten Mal sagen werde, was ich den letzten Monat gespielt habe. Chris, wie schaut's bei dir aus?
Ja, bei mir. Ich habe in den letzten Wochen gar nicht so wahnsinnig viel gespielt. Ich war ja auch im Urlaub. Da habe ich mein Evercade mitgenommen, aber ich habe es wirklich 2 Wochen lang nicht ein einziges Mal eingeschaltet. Und als ich dann wieder da war, hatte ich noch ein paar To-Dos. Ich habe ja, das habe ich letztes Mal auch mal kurz erzählt, es wird ja jetzt dieses Jahr im September 25 kommt nochmal eine neue ASM-Fan-Ausgabe raus und da werden dann auch wieder ich weiß gar nicht, ich machte halt so ein bisschen mit. 3 oder 4 Artikel habe ich, glaube ich, geschrieben. Und deswegen waren die Spiele, die ich gespielt habe, eher so Auftragsspielereien, weil wenn ich da ein neues Homebrew-Spiel spiele, dann muss ich es ja auch vorher ordentlich beschreibe, teste, dann muss ich es ja auch vorher ordentlich gespielt haben. Und ich habe mir eins rausgesucht für heute, weil mir das auch wirklich gut gefallen hat. Und zwar heißt das Shipwrecked von Windigo Games. Die haben in den letzten 1-2 Jahren ein paar ganz schöne Spiele für den C64 rausgebracht. Dieses Shipwrecked hat mir also wirklich gut gefallen. Da habe ich mal reingespielt. Da geht's um Folgendes. Du bist Commander einer Astronautencrew und dein Auftrag ist eigentlich, die nächsten 2 Jahre auf dem Mars zu verbringen, um dort ja Versuche, Forschungen zu machen, damit der Mars irgendwann mal besiedelt werden kann. Es sind auch schon vor deinem Raumschiff da ein paar unbemannte Raumschiffe hingeschickt worden, die schon mal Material da abgeladen haben. Ja, und du bist jetzt mit deinem Raumschiff also unterwegs. Und das Problem ist, dass bei der Landung was schief geht. Das Schiff stürzt ab und aus deiner 8-köpfigen Crew sterben 2. Das heißt, du bist dann noch zu 6 und der eigentliche Auftrag, 2 Jahre da den Mars zu erforschen, der verändert sich dann relativ schnell in Versuch, irgendwie auf dem Mars zu überleben. Denn du hast wenig Nahrung, du hast wenig Wasser, du hast wenig Sauerstoff, du hast auf dem Mars Radioaktivität, die auch langfristig nicht besonders gesund ist. Sieh zu, wie du klarkommst. Kurz bevor das Schiff abstürzt, setzen wir noch einen Rettungsruf Richtung Erde ab und der kommt auch an und wir kriegen dann halt gesagt, ja, wir schicken ein Schiff, wir sind gleich da, dauert 90 Tage. Das ist also praktisch die ganze Hintergrundgeschichte in dem Spiel. Du musst versuchen, 90 Tage auf dem Mars zu überleben. Und das Spiel selber ist dann so ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man das Genre so richtig beschreiben soll, ein Adventure, ein rundenbasiertes Strategiespiel, irgendwie sowas in der Art. Also es geht im Prinzip darum, dass du mit deiner abgestürzten Crew, du kannst jedem deiner 6 Mitspieler Aufgaben geben, da irgendwas zu erforschen, irgendwas zu bauen, irgendwas zu suchen, irgendwas aus dem abgestürzten Raumschiff zu holen. Das ist nämlich ein paar Meter weiter, hängt da so auf so einer Klippe, das kriegst du auch am Anfang direkt gesagt, früher oder später wird das Ding abstürzen. Und da spoilere ich jetzt mal relativ wenig, das passiert halt auch. Das heißt, du hast halt auch nur wirklich ein paar Tage Zeit, da die Ausrüstung aus dem Schiff rauszuholen und dann musst du irgendwie sehen, dass du da autark wirst. Also du kannst dir einen Shelter bauen, den kannst du auch noch verbessern, dann bist du gegen Radioaktivität geschützt, du kannst ein Gewächshaus bauen, kannst Solarzellen da aufbauen und Energie produzieren, damit du dann halt ja unabhängig bist. Du kannst eine Wasserpumpe, eine Wasserversorgung selber bauen, um dann da halt zu überleben. Und das machst du alles und erforscht zusätzlich noch den Mars, also das... Die Karte hat so verschiedene Felder. Du kannst dann halt auch mit so einem Rover oder mit einer Drohne da über den Mars rattern und dir in anderen Gegenden angucken, ob es da irgendwas zu entdecken gibt. Da gibt es halt auch ein paar Sachen, die dann am Ende noch Punkte bringen. Ja, und wenn du das dann 90 Tage, wenn du es schaffst, 90 Tage zu überleben, dann hast du das Spiel gewonnen und dann wird am Ende abgerechnet. Dann kriegst du, je nachdem wie gut du gespielt hast, eben eine bestimmte Anzahl von Punkten. Und ich glaube, 1 bis 5 Sterne oder sowas. Damit wird dann das Ergebnis, was du erreicht hast, bewertet. Und ich muss echt sagen, das macht wirklich Spaß. So manche Spielmechaniken sind halt offensichtlich. Also du siehst oben angezeigt im Menü, wie viel Wasser und wie viel Sauerstoff du noch hast, wie viel Nahrung du noch hast. Und kannst dir natürlich vorstellen, okay, wenn der Sauerstoffvorrat 2 Tage reicht und du kümmerst dich nicht darum, Nachschub zu holen rechtzeitig, dann wirst du wahrscheinlich relativ schnell Game Over sein. Alles andere muss man sich nachher so ein bisschen selber erknobeln. Also wenn du zum Beispiel einen Unterschlupf bauen willst und da eine eigene Sauerstoffversorgung aufbauen willst, dann brauchst du bestimmte Ressourcen, die du davor auch aus dem Raumschiff holen willst oder von irgendwo anders her beschaffen musst. Und da ist ein bisschen Tüftelei gefragt. Aber macht echt Spaß. Schwierigkeitsgrad ist relativ hoch und das Spiel vergibt auch relativ wenig Fehler. Also ich glaube, wenn man einfach drauf losspielt und mal versucht, das Spiel zu verstehen, dann wird man zwangsläufig da in den ersten Runden relativ bald den Game-Over-Screen sehen. Aber die Lernkurve, die ist schon da und irgendwann kommt man dann halt weiter und dann macht das auch richtig Spaß. Das habe ich eine ganze Weile gespielt und da wird dann halt jetzt auch ein Test in der ASM erscheinen. Die Wertung verrate ich jetzt mal nicht, aber ich glaube, man hört schon raus, dass es jetzt zumindest nicht der Flop des Monats wird. Also ich hatte Spaß mit dem Ding, ich habe das gerne gespielt. Und dann noch eine Sache, die ich gerne noch erzählen möchte. Ich habe nämlich noch ein Spiel nicht gespielt und das nennt sich Change. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig aussprechen muss, aber ich versuch's mal. Changeable Guardian Aesthetic. Sagt euch das irgendwas? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein.
Das ist auch ein Homebrew-Spiel. Das ist erschienen für das NES, für das Nintendo Entertainment System, für das ganz alte. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, also das ist ein Horizontal-Shooter, und bin darauf aufmerksam geworden in einem YouTube-Video. Da guckt er ganz gerne, da mache ich mal einen ganz kurzen Shoutout, einen Kanal, der heißt Old Metalhead Gaming. Der macht wirklich schöne Spiele-Videos, teilweise Retro, teilweise auch aktuelle Sachen und immer ja ganz, ganz nett und amüsant präsentiert. Da kann man wirklich gut mal reingucken. Und der hat das Ding halt auch mal, der hat mal ein Video gemacht vor ein paar Wochen, irgendwie 5 geniale Shoot'em-ups, und da war das halt mit dabei. Und dann habe ich noch gelesen, in dem Return-Magazin, in der Zeitschrift, da war jetzt auch ein Test drin zu diesem Spiel. Und da hatte der Tester auch gesagt, ja, bei so Homebrew-Sachen, da hat man ja dann irgendwie doch einen anderen Bewertungsmaßstab und geht da nicht ganz so streng ran, weil das ja halt kein kommerzielles Spiel ist, mit dem man ganz viel Geld verdienen will, sondern halt so eine Fanproduktion. Bei dem Spiel hat er aber selber dann so geschrieben, dass er eigentlich so seine Bewertungskriterien für Homebrew da echt in Frage gestellt hat, weil er meinte, dass das vielleicht das beste Spiel, das jemals auf dem NES erschienen ist, sei. Und das ist natürlich eine Ansage. Damit meint er ja dann auch die ganzen Nintendo-Klassiker wie Super Mario 1, 2, 3 und Zelda und sowas. Und da habe ich dann gedacht, okay, das musst du wirklich mal spielen. Ich habe mir das bestellt. Das gibt's als physische Fassung. Das gibt's leider nicht digital, sonst hätte ich es auch gerne digital gehabt. Aber ich habe mir wirklich das physische NES-Modul geholt. Und ich habe hier halt auch noch so eine Retron-Konsole. So eine Konsole, die andere Konsolen emuliert. Ne? Aber ich wusste das natürlich auch, oder ich habe es mir schon gedacht, die hat mit Homebrew-Spielen Probleme, das klappt meistens nicht. Und bei dem Spiel hat es leider auch nicht funktioniert. Das heißt, ich habe dieses tolle Spiel in einer richtig schönen Verpackung jetzt hier gerade neben mir liegen, habe aber keine Konsole, auf der ich es abspielen kann. Und ich glaube, wir wissen alle, wie die Geschichte irgendwann ausgehen wird. Ich schaue jetzt schon mal hin und wieder bei eBay, was ein NES kostet. Bin doch erstaunt, dass das gar nicht mal so billig ist. Also ich sag mal so unter 70 Euro für eine nackte Konsole geht gar nichts. Und wenn du noch was Schönes haben willst mit OVP und ein bisschen Zubehör, boah, dann bist du aber auch locker bei über 200 Euro. Das für so eine alte 8-Bit-Konsole, muss ich mal gucken. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, dass ich mir mal für ein Wochenende oder so von jemandem NES ausleihen kann. Dann will ich das mal spielen.
Ich kann ja mal in meinem Fundus schauen, was sich denn da findet. Ich habe nur keine Ahnung, ob diese Dinge funktionieren.
Hast du ein NES?
Ich habe mindestens einen, vielleicht auch zwei. Mir fehlt aber sämtliches an Kabeln.
Oh, na, das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Ich glaube, das Netzteil ist das gleiche wie beim SNES. Und das habe ich ja hier. Na, und irgendein Antennenkabel kriegt man wahrscheinlich auch.
Gamepads habe ich genug. Weiß ich allerdings auch nicht, ob sie funktionieren, weil die Konsole, weiß ich nicht, ob sie funktioniert. Ich schau mal nach, was ich denn da alles habe. Ich habe jetzt gerade den Trailer angesehen zu, wie kommt man auf so einen Titel?
Aber ja, Wahnsinn, ich kann es auch nicht aussprechen.
Die Grafik ist ein Wahnsinn. Also für NES, wow.
Ja, wirklich. Also
würde ich nie auf NES einschätzen.
Ich habe gesagt
Super Nintendo.
Ja, ganz genau. Ich habe noch einen anderen Test gelesen in der Maniac, der ist auch online. Und da sagt der Tester am Ende auch, ich war kurz davor, das Modul aufzuschrauben, nur um sicherzugehen, dass hier nicht irgendwie doch heimlich eine PC-Engine eingebaut wurde oder sowas. Und er meinte auch, das ist also technisch wirklich ein Meisterwerk, dass das ohne Sprite-Flackerei auf dem NES irgendwie geht, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also die sind auch total begeistert. Muss echt ein geiles Spiel sein. Ja, alleine dafür lohnt es sich mal, irgendwann mal ein NES auszuprobieren und dann eine Runde zu zocken. Mhm. Bin ich mal gespannt drauf. Ich bin ja da immer zweimal im Jahr in Euskirchen bei so einem Zockertreff und da ist immer jede Menge Retro-Hardware da am Start. Ich werde das Spiel da wahrscheinlich auch einfach mal mitnehmen. Vielleicht hat irgendjemand ein NES dabei, also höchstwahrscheinlich. Dann kann ich es da mal vor Ort spielen oder so. Und dann kann ich auch berichten, wie es wirklich ist und nicht nur, wie schön die Verpackung aussieht. Ja, aber das war's dann von mir. Und dann würde ich sagen, bevor es jetzt hier wieder eine Mammutfolge wird, sollten wir uns auch mal endlich auf die ASM stürzen und die fertig kriegen. Nochmal zur Erinnerung an euch, wenn ihr mitblättern wollt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, die Lesebrillen rauszuholen. Wir werden ja alle nicht jünger. Und es gibt, wir haben es ja letztes Mal auch gesagt, gibt verschiedene Quellen im Netz, wo man die ASM dann halt auch online durchblättern kann. Ich mache das immer gerne auf kultmax.com. Da gibt es dann links den Punkt im Menü Magazine, da kann man sich dann auf die ASM klicken und dann müsste man die ASM 9 von 1989 aufmachen. Und das machen wir jetzt auch mal, oder ich jetzt jedenfalls auch. Und dann sind wir, glaube ich, auf Seite 78.
Ja, da ich sage mit der Brille, das war ein guter Hinweis. Ich werde jetzt mal meine Lesebrillen aufsetzen, weil mit den Gleitsichtbrillen bekomme ich einen steifen Nacken, wenn ich immer den Kopf nach hinten neigen muss, damit ich den Sachen am Monitor lesen kann.
Das kenne ich auch. Da muss man immer so nach unten gucken, ne? Und dann, ja, genau, dann guckt man immer so, hat man ganz komische Nackenhaltung.
Ja, für Handy und Bücher und so ist das perfekt. Nur der Monitor, der ist halt genau vor mir.
Genau. Ja, dann machen wir mal weiter. Da ist jetzt eine neue Kategorie. Die finde ich ja auch irgendwie nett benannt, ne? Die heißt Denkmal. Denk, Klammer auf, Bindestrich, Klammer zu, Mal. Dann noch ein Ausrufezeichen da mit einem netten, lächelnden, ja, Ausrufezeichen halt. Und dann steht daneben Strategie, Denk- und Simulationsspiele. Komische Bezeichnung irgendwie, ne? Denkmal, aber gut. Und auch, dass ich Strategie und Simulation so in einen Korb werfe, finde ich auch interessant. Zumal bei mir zu Strategiespielen kann ich, glaube ich, relativ viel sagen, zu Simulationen so gut wie gar nichts. Und deswegen geht es halt auch genauso weiter, wie wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das erste Spiel, 688 oder 688 oder wie auch immer man das ausspricht, Attack Sub, ein U-Boot-Simulator, von dem ich von EA, der ist bestimmt sogar groß gewesen, ich habe noch nie von dem gehört. Ich glaube, außer Silent Service habe ich keine U-Boot-Simulatoren gespielt.
Ist es, aber es war ein ASM. Silent Service, dieses am C64, wo man ins Periskop schauen kann?
Ja, genau.
Ich habe es nie verstanden.
Also das hier, dieses 688 Texthub war damals recht bekannt. Ich weiß, das war auch in anderen Zeitungen oft drin, oft beworben, auch diese Screenshots, die waren damals, fand ich, sehr verbreitet. Gespielt habe ich das selber auch nie, weil das sind U-Boot-Spiele, hatten mich jetzt nicht so gezückt. Aber mein Bruder, der war komplett begeistert damals, ein bisschen später von Aces of the Deep. Das hat der wirklich Stunden, Tage lang gespielt. Und das ist ja eigentlich auch... weiß nicht, also konnte mich nie so rumreißen, ne, weil man die halbe Zeit dann doch irgendwo einfach nur unter Wasser rumgefahren ist, bis man dann irgendeinen Schiffskonvoi getroffen hat, dann versenkt, dann wieder abgehauen und mal Zerstörer dazwischen gekommen. Also ist da komplett drin aufgegangen und ich konnte es nie so richtig nachvollziehen.
Es gibt nur ein einziges U-Boot-Spiel, das ich wirklich länger gespielt habe, und das war die Jagd auf Roter Oktober am Game Boy. Und wenn man es vielleicht auch dazu zählen will, Raider Mission, weil er kommt auch in U-Boot vor.
Ja, das ist eins von meinen Lieblings-Gameboy-Spielen, Raider Mission.
Oh
das
ja.
Rauf und runter gespielt. Das hat mir damals mal mein Papa aus dem Urlaub mitgebracht. Und wusste ich zuerst, dachte ich, was ist das da? Kein Super Mario drauf, keine Figur auf U-Boot. Das ist ja quasi, sind ja zwei Spiele in einem. Einmal Schiffe versenken. Und dann einmal man fährt halt ein U-Boot und muss Schiffe versenken. Auch das war echt cool.
Ja, das habe ich auch wirklich gern gespielt.
Bei mir war es wirklich nur Silent Service. Das hatte ich auch, glaube ich, verstanden damals so einigermaßen auf dem C64, was man da machen muss, obwohl ich da auch noch ziemlich klein war. Aber irgendwie ging das. Aber ich erinnere mich halt auch daran, was du eben gesagt hast. Man hatte halt auch wirklich ewig nichts gemacht. Also du hast da an deinem U-Boot gesessen und geguckt und lange, lange gewartet, bis da ein gegnerisches Kriegsschiff mal angekommen ist. Dann hast du 3-4 Torpedos abgeballert und zugesehen, dass du irgendwie Land gewinnst. Weil wenn die dich dann entdeckt hatten, warst du ja auch ganz schnell tot. Also das war schon komisch. Nee, Silent Service mochte ich irgendwie, aber kein anderes U-Boot-Spiel hat da nochmal irgendwie bei mir so eine Begeisterung auslösen können. Tja, aber es muss wohl gut gewesen sein, weil wie gesagt, ASM-Hit, 9, 10, 11 Punkte in den einzelnen Kategorien. Das ist schon nicht schlecht. Und danach kommt, glaube ich, noch ein U-Boot-Spiel, ne? Kann das sein?
Nee, das sieht
ich kann die Grafik nicht erkennen.
Panzerspiel aus. Oh Gott. Abrams Battle Tank.
Das ist ja auch wieder so typisch für diese Zeit. Da steht riesengroß in roter Schrift Invasion Germany. Aber das heißt das Spiel nicht. Nein. Das heißt Abrams Battle Tank. Keine Ahnung.
Ja, genau. Das haben sie ja bei dem 688 Attack Sub auch gemacht. Da steht nur ganz fett drüber, der PC lernt schwimmen. Und der Titel des Spiels, der ist darunter so winzig klein. Also in der gleichen Schriftgröße wie der ganze Text. Das ist schon witzig.
Panzerspiele konnte ich auch nie viel mit anfangen. Wobei, da hat man auch einen auf dem PC später gehabt. Und zwar Armored Fist. Das habe ich noch im Original auch irgendwo daheim fliegen. In einer richtig geilen Verpackung.
Sagt mir nur der Titel was. Und der klingt cool. Das Spiel allerdings
das
nicht.
Das war auch cool. Was haben wir denn dann hier? Jet Fighter Interceptors für die IBMs. Ist jetzt schade, man sieht halt nur wahrscheinlich einen Startbildschirm.
Ja, da musste ich auch schmunzeln. Das sieht fast so aus, als hätten die das gar nicht gespielt irgendwie, ne? Und einfach nur den Titelscreen abfotografiert. Aber der Titelbildschirm sieht eigentlich ganz nett aus.
Mhm. Oh, die Werbung danach. Play Nintendo.
Ja, die ist
schön. Die neue Dimension der Telespiele. Schon jetzt mehr als 40 Spielkassetten mit Fanclub und News, für News und Infos. Überall im guten Fachhandel. Da gibt's auch noch diese Karte zu ausschneiden.
Ja, genau. Hm. Ja, Bienengräber kannte ich nicht, hat mir letztens mal jemand erklärt. Sagt euch das was?
Nee.
Das ist so ein Händler, also steht ja auch darüber, Generalimperateur für die Bundesrepublik. Ich erzähle jetzt wahrscheinlich totalen Schwachsinn, weil ich kannte den nicht, weil ich habe ja gerade erzählt, ich habe kein NES und früher auch nie einen gehabt. Aber der hat früher die Nintendo-Spiele dann irgendwie, glaube ich, verkauft. Und die müssen irgendwie speziell gewesen sein. Also wenn du bei eBay mal schaust nach irgendwelchen NES-Titeln, gib mal Zelda Bienengräber ein oder sowas, dann hast du gleich einen dreifachen Preis oder so. Das scheint irgendwas zu sein, was bei Sammlern auch sehr begehrt ist, wenn das irgendwelche Bienengräber-Spiele sind. Keine Ahnung. Was ich aber an der Werbung auch witzig finde, ist ja so der Mario, ne? Der hat ja so in seiner rechten Hand, hält er so einen Toad, so einen Pilz. Und wenn der nicht freundlich grinsen würde, dann würde ich eigentlich denken, der zerquetscht den Pilz irgendwie gerade. Das sieht echt ein bisschen komisch aus. Ja, und dann springt da ja noch Link aus dem Fernseher. Und das finde ich dann halt irgendwie kurios. Und ein Eishockeyspieler.
Blades of Steel.
Genau, da haben wir ja letztes Mal auch drüber geredet. Aber das hätte ich jetzt also so gar nicht mit Nintendo verbunden. Vielleicht hätte ich mich da doch eher irgendwie für Donkey Kong oder sowas entschieden. Ich weiß es nicht.
Vielleicht ist er eher drum gegangen in der Werbung, dass man noch das Genre Sportspiel mit reinpackt. Der Mario, der sieht auch aus, als hätte er nicht nur den Pilz in der Hand, sondern mindestens einen gegessen. Die Augen. Mhm. Wow. Alles ist halt Mario. Nintendo und der Bildschirm lebt. Naja.
Ja, schöne Werbung.
Ja, aber schau, jetzt kommt ein aufgemöbeltes Defender-Plagiat, nämlich Kingdoms of England.
Das sieht schön, gar nicht mega. So schlecht aus.
Das habe ich auch gedacht. Also ich kenne das Spiel nicht, muss ich auch wieder dazu sagen, leider. Aber so als ich das Bild gesehen habe, hier von der Karte und so, da habe ich auch gedacht, hey, das sieht ja aus wie Defender of the Crown. Defender of the Crown, genau. Und das scheint ja auch dann wirklich abgekupfert zu sein. Das schreiben sie auch direkt im Einleitungssatz. Auf der zweiten Seite da im Test siehst du ja auch, dass da auch so Ritterspiele gemacht werden. Ja. Das sieht gar nicht schlecht aus. Habe ich vielleicht was verpasst?
ASM-Beziehungskiste.
Ihr kennt es auch nicht, oder?
Nein, kenne ich nicht. Ich bin gerade abgelenkt von der ASM-Beziehungskiste.
Ja, bin ich auch
gerade. Ja, von der Isabel seid ihr abgelenkt.
Isabel ja. Debatt. Isabel, das ist ja nur ein Interview in Grunde genommen, genau. Oder?
Ja, das ist, also die Dame ist wohl bei Ubisoft gewesen, steht hier als Produktmanagerin und Leiterin der PR-Abteilung. Und das ist so ein Steckbrief-Interview. Welchen Hobbys gehen Sie nach? Welche Computerspiele gefallen Ihnen am besten? Wo möchten Sie gerne leben? Was sammeln Sie? Parfümflaschen und Uhren übrigens.
Verrückt.
Aber da habe ich, als ich das, was mögen Sie nicht? Stricken, kochen, sauber machen, bügeln. Fußball. Oh Gott.
Und raus.
Genau. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre eigentlich schön, wenn es heute sowas auch nochmal geben würde. Hier so ein Interviewkasten mit Chris Hülsbeck oder sowas. Sowas würde ich heute mir auch noch gerne angucken. Finde ich witzig. Wobei die ganzen Fragen schon natürlich ziemlich beliebig sind irgendwie, ne? Aber.
Total, total.
Aber es ist lustig.
Ja.
Tja, was haben wir dann danach?
Aber ihr gefällt Iron Lord. Iron Lord, Night Hunter und Tetris. Ich weiß, ihr kennt Iron Lord nicht. So eine Bildungslücke. Nee.
Stimmt, da muss ich passen. Aber ja, hat es einen guten Geschmack oder das ist von Ubisoft.
Ich glaube, es ist von Ubisoft. Aber es hat eine Hammermusik.
Mhm.
Schön zu 64.
Ja.
Zumindest die YouTube-Video anschauen.
Das werde ich mal machen. Schreibe ich mir mal auf die To-Do-Liste.
Das wollte ich mal in eine Folge drüber machen. Na, die Gelegenheit wird sich dieses Jahr noch geben. Ergeben. Ja, Leben auf dem Mond. Millennium 2.2. Das sieht gar nicht mal so aufregend aus.
Nee, ich kann es gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist.
Ich kann es jetzt auch nicht.
Ich würde auch mal schätzen, dass das irgendwie so ein Aufbauspiel ist, ne? Dass man da so eine Basis auf dem Mond aufbaut. Da steht ja auch auf dem Foto hier Production, Research, keine Ahnung, Defense, Resources. Ja, so ein taktisches Aufbauspiel, aber habe ich auch noch nie gehört und es sieht jetzt auch nicht so spannend aus. Die Bewertung ist auch nicht so doll. Also Grafik sind zwar 10 Punkte, aber Preis-Leistung, wie auch immer die das immer bemessen haben, 6 ist dann doch nicht so spannend. Ja, die Luft ist schnell raus, steht auch im Fazit. Können wir, glaube ich, mal weiterblättern. Das nächste Spiel, Schlachtfeld Monitor, Waterloo. Das ist ja eine unfassbar hässliche Grafik, ne? Also so Kategorie ganz schlecht gealtert.
So, da ja, war damals 3D halt. Voll der heiße Scheiß.
Genau, frühe 3D-Effekte, das willst du heute nicht mehr haben.
Nein. Ja, Strategie.
Hat aber trotzdem Grafik 8, also.
Ja, gut. Kind seiner Zeit, ne?
Ja, absolut, klar. Aber gut, das dürfte in Vergessenheit geraten sein.
Ah, oh, da verkauft jemand ganz günstig Nintendo-Spiele.
Der Flashpoint, der da drunter ist, das ist eine Anzeige, die habe ich früher sogar mal echt gerne gelesen. Das fand ich immer total spannend. Die haben ja Gebrauchtspiele scheinbar auch gehabt, ne? Und dann haben die hier immer An- und Verkaufspreise abgedruckt.
Das ist schon sehr interessant, ja.
Also brutale Margen, sag ich.
Nintendo, genau, Nintendo, Konsole, also es muss ja das NES dann sein, ne? Konsole inklusive Spiel, kaufen sie für 96 Mark an und für 160 verkaufen sie so weiter.
Also ich nehme mal stark an, die wird es mittlerweile nicht mehr geben, oder?
Ich habe sonst nur einwandfreie Ware, sonst abzüglich 10 Euro.
Acker 4 in Koblenz.
Also soll jetzt gar kein Rant sein, aber die Ankaufpreise bei Gamescom zum Beispiel, die sind doch auch immer eine Schweinerei gewesen.
Ja, die sind überall.
Nicht bei Gamescom, Blödsinn, bei Dings, GameStop, ja, genau. Da erzählen die ja auch, ja, dein Spiel ist 5 Euro wert oder sowas und dann steht es da für 40 im Laden danach. Also das, naja.
Giefenacker, nicht Griefenacker, deswegen. So, aber im Giefenacker 4.
Wo bist du jetzt? Ach so, bei der Adresse.
Das ist eine Sackgasse. Und schauen wir mal, ob es denn ein Street View gibt. Nein, das muss so am Arsch der Welt sein, da gibt es kein Google Street View. Also kann ich jetzt nicht sagen, was da gerade ist. Es zeigt mir auch kein Unternehmen an, das dort ist.
Könnten ja mal im Unternehmensregister gucken, aber ich glaube, das wird jetzt noch ein bisschen langweilig.
Ja, so.
Wir können ja mal weiterschauen, aber beim Thema, das findet der eine oder andere langweilig. Nächste Seite haben wir Schach und Backgammon. Schach finde ich durchaus cool. Backgammon ist so ein Spiel, das habe ich mit meiner Oma immer gerne gespielt, aber das ist sowas, was ich niemals irgendwie am Computer spielen wollen würde.
Schach, wobei Battle Chess auf dem Amiga hatte ich viel gespielt.
Das war so cool.
Ja, absolut. Aber gut, Schluss mit Schach. Colossus Chess X war das hier, was hier beschrieben wurde. Preis-Leistung 7 wegen Absturz. Finde ich auch super. 7 ist ja gar nicht so schlecht, aber wenn Schach abstürzt, ist das nicht so toll. Lassen wir einfach mal. Nächste Seite haben wir eine Werbeanzeige. Ich glaube, da können wir auch rüberspringen. Und dann geht's jetzt in die Adventure-Ecke, der Adventure-Corner.
Kult. Hat sich nie gespielt. Hatte ich aber damals auch. Das war so was, ich bin halt damals nicht rangekommen, weil keiner hatte das bei mir im Bekanntenkreis. Aber das hätte mich schon interessiert damals.
Ich wollte schon sagen, das sieht so aus, als wie ein Spiel, das du gespielt haben musst. Aber du musst nachholen.
Ja, sieht schon geil aus.
Ja, aber aufpassen, da steht's. Sehr gefährlich. Ein Protozork.
Hier geht's los, das Anfangsbild. Ui.
Nee, das sieht ganz gut aus.
Ne? Das sollte ich mir mal genauer anschauen.
Hat auch gute Bewertung bekommen. 11, 10, also schon nicht schlecht. Ja, dann haben wir noch ein Spiel, das sieht wirklich furchtbar aus. Sleeping God's Lie. Witziger Titel.
Da hatten wir ja schon gesehen, da ist doch eine Werbeanzeige. Ja. Hatten wir doch in der letzten Folge. Die Werbeanzeige.
Ach, richtig.
Geil aus.
Genau.
Und der Titel ist super. Also der Titel ist, finde ich, wirklich sehr gut. Das Spiel schaut sehr seltsam. Sieht irgendwie aus wie digitalisiert, aber was ist das links beim ersten Bild? Fantasiefiguren beherrschen das 3D. Was ist das?
Ein zweiköpfiges Frosch-Krabbenwesen.
Das könnten auch zwei Hinterteile von Rehen sein.
Ah, stimmt. Die so
ja, auch irgendwie so ein komisches Geweih oder so auf dem Kopf da. Also ja, ob das so zwei zusammengeflanschte Rehe sind, ich das weiß.
Wie The Thing, ja. Töte mich!
Ja, sie schreiben, zum Hit reicht es beileibe nicht.
Oh mein Gott, was fällt euch beim anderen Screenshot auf?
Knallharte Animationssequenz und man sieht eigentlich nur so ein komisches Feuerwerk.
Der Spiegel verkehrt.
Ah,
ah, tatsächlich.
Wie kann
genau,
das
die Schrift
passieren?
Und so, das ist alles spiegelverkehrt.
Stimmt.
Wie kann das passieren? Das ist ja lustig. Weil die sind doch alle abfotografiert, diese Screens. Hm. Das sieht man, die sind ja auch nicht mittig. Das sieht man da auch so wunderschön bei diesem Textfenster da unten. Das ist ja alles andere als mittig.
Ja, das sind auch sowas wie Schnittmarken irgendwie oben und unten.
Ja. Ach, das ist schon lustig, sowas.
Ja, sehr schön. Ja, es ist halt doch noch ziemlich Wild West gewesen.
Ja, und das nächste Spiel einfach hat auch einen schönen Titel. Auf der Suche nach dem Vogel der Zeit.
Genau, da hatten wir auch schon letztes Mal in einer Werbeanzeige drüber geredet. Und das sieht optisch, spricht mich da total an von dem Stil.
Ja, so comic-mäßig. Aber das ist besser, als man versucht, es realistisch darzustellen zu dieser Zeit.
Ja, das ist viel besser gealtert. Fall. Also das sieht schon okay aus, so als würde man es heute auch nochmal spielen können.
Ja, sieht gut aus.
Wow, was ist denn das nächste?
Das nächste, Déjà-vu 2.
Sag mir nichts.
Déjà-vu 2 ist irgendwie auch witzig, also einfach so von der Wortschöpfung.
Nein, viel witziger wäre, wenn Déjà-vu 2 genau das gleiche wäre wie Déjà-vu 1. Wenn es sieht interessant aus, man hat Fenster in Fenstern.
Das ist ein Amiga-Spiel, ne? Ja, genau. Ja, verschiedene Fenster, Grafikfenster,
das,
Text.
Das sieht so richtig schön Amiga-Workbench-mäßig aus.
Die war so ekelhaft, die Workbench.
Ah, ich vermisse die total.
Ja, das ist wahrscheinlich, wenn man den Amiga gehabt hat damals, das ist halt so, ja. Aber ich hatte nie einen, ich fange damit halt wenig an. Ich habe da nicht so eine emotionale Bindung dazu, sage ich jetzt einmal.
Versteht ihr eigentlich da rechts unten die Bildunterschrift? Da ist ja so ein Bild, wo man so ein Schlafzimmer sieht und ein leeres Inventar und keine Ahnung. Und dann steht hier, Pink ist in, auch bei Déjà-vu 2.
Ja, nur wo ist Pink?
Ich sehe beim besten Willen nichts Pinkes.
Nein, da ist überhaupt nicht.
Und
die Pink sehe ich auch nicht.
Underwear before.
Ach so, okay. Ja, Purple Underwear.
Purple würde ich jetzt auch nicht mit Pink übersetzen.
Ja, das hatte ich jetzt auch gar nicht gelesen. Ich habe in dem Bild irgendwie was gesucht oder so. Naja, ist glaube ich auch ein Adventure, was heute in Vergessenheit geraten ist. Der nächste Text, genau, jetzt kommt eine Werbeanzeige.
Personal Nightmare.
Genau, und das also finde ich krass. Das ist wirklich, also Augenkrebs pur, ne?
Ja, ein Albtraum.
Ja, rote Schrift auf dann auch noch auf einem ja, verschiedenfarbigen Hintergrund. Also das kannst du in den ersten zwei Seiten überhaupt nicht lesen.
Sechs Mini-Screenshots.
Das sieht aus wie irgendein Kopierschutz. Braucht man noch so eine rote Folie zum drüberlegen? War das wie?
Genau.
Ich meine, es muss sich doch irgendjemand angesehen haben und gesagt haben, ja, das ist gut,
mach mal. Ein Riesentext. Ich sag mal, Bartier, das ist ja, die zwei Seiten sind ja schon gewaltig und das geht noch weiter dann auf Seite 3, ne?
Genau, ja, das geht noch weiter. Das ist ein 6-Seiten-Test mit 2 Wertungskästen. Also, das ist wirklich krass. Da ist in der Mitte auf Seite 3 ist ein Wertungskasten von dem Manfred, von dem Manni Kleimann. Der hat auch einen ASM-Hit gegeben. Und dann kommt nochmal ganz viel Text und noch ein anderer Wertungskasten. Und da finde ich auch das Fazit witzig. Da steht dann, ich kann jetzt gerade auf die Schnelle aber nicht sehen, wer das geschrieben hat, aber hier steht, insgesamt kann ich mich Manfreds Meinung, zumindest was die Vergabe des Hitsterns betrifft, nicht anschließen. Und dann gibt es hier so ein bisschen Kritik. Und dann dachte ich mir, ja, aber da hat wohl der Chefredakteur offensichtlich entschieden, weil es hat ja ein ASM-Hit bekommen.
Ja, und vor allem Atmosphäre hat es auch noch 10 Punkte bekommen. Zwar keine 12, aber es dürfte schon ein gutes Spiel sein. Nie davon gehört. Aber ja. Jetzt kommen Werbeanzeigen und da gleich das erste für Sieger. Game On, das C64-Spielemagazin auf Diskette. Ich habe es geliebt. War schweineteuer. Also für mich nicht.
7,50 Mark, ja.
Das sind ja inflationsbereinigt. 1 Million Euro.
50 Schillinge waren es damals.
Ja, 1:7 irgendwie, ne? War das immer so? Genau.
Habe ich noch einige hier herumliegen, mit Diskette sogar, aber ich habe keine Ahnung, ob die Disketten funktionieren.
Ach, cool. Ja, du musst mal vorbeikommen, da müssen wir das mal ausprobieren.
Das nächste sieht wieder interessant aus hier. Demon's Winter C64, das hat so dunkle Dimension-Vibes.
Bei dem Bild habe ich auch gedacht, das sieht aus wie Ultima. Steht auch im Test. Die Grafik ist etwa von gleicher Qualität wie bei Ultima 4 und sieht da tatsächlich ziemlich ähnlich aus. Und es wundert mich, weil ich die auch eigentlich mag. Also ja, weiß ja jetzt wahrscheinlich auch jeder, der hier zuhört. Dunkle Dimensionen finden wir beide ja auch toll. Aber von Demon's Winter hatte ich noch nie was gehört. Und das ist von SSI. Das könnte man ja eigentlich auch kennen, ehrlich gesagt.
Da scheint man eine komplette Party hier zu haben, so wie ich das sehe. Sieht so ein bisschen oben ja aus wie Bart's Tale, ne?
Mannequin, genau.
XP, Hitpoints.
Oh, das muss ich. Und sieht eigentlich aus wie so ein klassisches Rollenspiel, wie so ein Ultima-Rollenspiel.
Naja, deswegen ist ja gut, dass wir jetzt das Ganze durchschauen. Da sieht man, was man verpasst hat. Was man vielleicht einmal anspielen sollte. Das ist ja auch schön, wenn man dann einmal nicht immer das ewig das Gleiche spielt, was man halt kennt.
Das sieht echt, das sondern sieht echt cool aus.
Was anderes mal nachholen. Cool.
Ja, finde ich auch. Zumal das ja auch wirklich leicht ist, an die Sachen reinzukommen. Also, naja, irgendwie jedenfalls.
Irgendwie.
Als Sicherheitskopie.
Twilight's Ransom, da ist noch nicht mal ein Screenshot dabei.
Genau, Story Hui Parser Fui, also das ist ein Text-Adventure wahrscheinlich einfach gewesen, ne? Aber
Grafik 3 Punkte, Vokabular 2.
Tja, Parser Fui, ja gut, dann, also wenn bei einem Text-Adventure der Parser nicht funktioniert, dann
das ist ja ein bisschen blöd.
Das ist ein bisschen doof, ja. Dann kommt eine Eigenwerbung mit diesem Typen aus dem Titelbild. Ach nee, gar nicht. Jetzt kommt der Tipps- und Tricks-Teil, ne?
Genau. Das sind genau. Auch manche Sachen hier noch eingekringelt bei mir.
Ja, das finde ich auch witzig. Also, du bist, glaube ich, woanders, ne? Du warst bei Archive oder so.
Ich höre mal jetzt wieder gerade eben hier, weil ich bin es jetzt auf dem iPad am Schauen. Und bei mir ist hier Grand Prix Circuit ist eingekreuzt, Jack the Nipper 2.
Ja, dann haben wir die gleiche. Dann haben wir den gleichen Scan. Micropro Soccer, ja. Ja, was haben wir da alles? Also Tipps und Tricks-Seite, das war ja früher eigentlich unfassbar wichtig, ne? Das kann man sich ja heute auch.
Und die Antworten dann, finde ich
so. Genau, ja, das kommt ja auch nochmal, das finde ich auch kurios. Aber so generell der ganze Tipps und Tricks-Teil, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn du heute irgendwo nicht weiterkommst, dann googelst du halt einmal oder gehst irgendwie auf YouTube und guckst dir ein Let's Play an und dann ist gut. Aber damals waren die Zeitschriften manchmal so die wirklich allerletzte Rettung, wenn du dann bei einem Maniac Mansion oder so bei irgendeinem blöden Rätsel nicht weitergekommen bist. Oder hier, Spherical ist ja auch ein tolles Spiel von Rainbow Arts. Da sind Passwörter drin, damit man in spätere Level einsteigen kann. Das war schon richtig super. Also die Tipps- und Tricks-Seiten, ich habe die immer sehr gerne gelesen.
Ja, also es ist halt schon cool, wenn man diese Informationen nicht auf Abruf hatte. Weil du liest dieses Heft und siehst auf einmal einen Tipp für ein Spiel, bei dem du nicht weitergekommen bist und denkst da, scheiße, das muss ich jetzt aber gleich ausprobieren. Und du kommst dann endlich weiter. Oder irgendwelche Cheatcodes, irgendwelche Pokes oder was auch immer, wie da bei Robocop zum Beispiel. Oder Monty on the Run-Tipp, dass man zumindest ein bisschen weiterkommt. Okay, der Cheat bei Monty on the Run, I want to cheat, das ist jetzt ein bisschen einfallslos.
Ja, muss man auch drauf kommen.
Was ich geil finde, ist dann hier, wenn es weitergeht, haben sie hier zu The Legend of Black Silver, weiß ich noch, das hat mein Cousin damals durchgespielt. Diese Karten von dem Labyrinth finde ich sehr geil. Ich glaube, da müssen wir gespielt haben, um die zu verstehen.
Das ist wirklich eingescannt, ne? Das ist gemalt, das ist noch nicht mal, also da sind ja so Kästchen, die sind noch nicht mal mit einem Lineal gezogen. Da hat jemand echt versucht, freihändig mit einem Stift ordentlich zu zeichnen und naja, so hat so halbwegs geklappt.
Ich meine, man sieht ja schon, die Räume haben, also dass man das jetzt erklärt für die Zuhörer, man hat jetzt Vierecke vor sich. Hier Vierecke. Die sind drei nebeneinander und das geht von 1 bis 12. Nein, geht noch weiter bis 21, geht auf der anderen Seite weiter. So fängt das Ganze einmal an. Und sie sind durchnummeriert und an den Seiten oder Ecken sind noch einmal kleine Zahlen. Das sind die, schätze ich jetzt mal stark, die Ausgänge, die zu den jeweiligen Räumen führen. Der Raum 1 ist links eine kleine 8, rechts eine kleine 2. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe nach links, muss ich dann hier zur 8 runterspringen. Was ich aber interessant finde, ist, dass im Raum 8 nur einen Ausgang zum Raum 9 gibt. Warum eigentlich nicht zum Raum 1 zurück? Die sind auch nicht mit Linien miteinander verbunden. Da muss man halt ein bisschen mitdenken. Und dann dürfte noch ein Labyrinth abgebildet sein. Das Castle.
Da muss man den Kopf auch noch um 90 Grad drehen.
Ja, das bin ich. Ich bin jetzt nicht der Einzige, der das macht, oder?
Nee. Ja, ist ein bisschen unkomfortabel. Dann kommt ja auch noch auf der nächsten Seite noch so ein Ding. Da steht dann auch nochmal in Klammern, was man irgendwie benötigt. Benötigt Yellow Diamond, benötigt Emerald und so weiter.
Die selber gezeichneten Karten sind halt schon geil.
Ja, das ist cool. Das ist wirklich so, wie man das vielleicht auch selber gemacht hat bei irgendeinem Spiel, was einem wichtig war, dass man sich mit einem Block irgendwie hingesetzt hat und da Notizen gemacht hat. Und da hast du dir gedacht, ja, schicke ich einfach der ASM mal, vielleicht drucken die es ja ab. Das ist super. Das ist schon wirklich eine super Sache. Was ich auch witzig finde, ist nochmal auf den zwei Seiten davor, auf diesen rosa Seiten, die heißen ja wirklich Fragen und Antworten. Also da ist es ja wirklich so, dass da Leser sich gemeldet haben und gesagt haben, hier, ich komme bei, weiß ich nicht, bei Roger Rabbit nicht weiter. Hier steht halt die Frage zu Roger Rabbit, lassen uns keine Ruhe. Wie kann man Jessica aus der Gag Factory befreien? Kann sich das zweite Wiesel totlachen? Wenn ja, wie, wozu sind Bombe und Greifer da? Und das war dann so gedacht. Also das waren wirklich eingeschickte Fragen. Bei manchen stehen auch die Namen von den Einsendern da. Dass du das dann liest und denkst, ja klar, das weiß ich doch. Ich setze mich jetzt mal hin, schreibe der ASM einen Brief und drei Monate später drucken die das dann ab. Und dann wird die Frage von dem anderen Kollegen, die halt jetzt schon ein paar Monate da liegt und wahrscheinlich gar keinen mehr interessiert, beantwortet. Im Prinzip sowas wie ein Internetforum, nur ein bisschen langsamer.
Ja. Apropos Roger Rabbit, habt ihr das damals gespielt am C64?
Nee.
Boah, ich habe das mal gespielt, aber ich habe ehrlich gesagt keine großen Erinnerungen mehr dran. Ich habe es auch, glaube ich, nie lange gespielt.
Ja, meine nächste Frage wäre gewesen, habt ihr das damals verstanden?
Nee. Ich glaube, das war das Problem.
Ja, ohne Anleitung ist das immer schwierig. Oh, was haben wir da schönes? Might and Magic. Manipulation des Speichers im Debug-Modus von DOS.
Das finde ich auch cool. Das ist ja hier praktisch wirklich wie so ein Listing zum Abtippen, ne? Da kannst du dann also so einen Code eintippen und dann wird dein Spielstand manipuliert. Dann hast du wahrscheinlich ganz viele Hitpoints in deiner Party oder sowas, ne?
Gott, Robocop.
Ja, der sieht geil aus, ne?
Robocop war die ständig zunehmende Anzahl der Löcher in seiner blanken Weste leid und gab daher in seinen Bordcomputer einen ZE Spectrum, Poke 25316-9 und Poke 39537-201 ein.
Das ist super. Das ist auch so, das sieht so handgeschrieben aus, also richtig schön. Und darunter der Robocop halt mit Daumen hoch.
Mit dem Verfasser The Cat.
The Cat TM.
Sieht so richtig aus wie aus so einer Abi-Zeitung zu dem Zeitraum.
Total.
Ja, The Cat, sowas war halt damals noch cool.
Oh, dann kommt mal hier, diese Scheibe ist kein Hit, wo sie quasi die Flops des Monats machen.
Das finde ich auch schön. Der Flop des Monats hier, Space Red, wie er so ein bisschen wirkt und den Daumen hebt, also so den Finger hebt und so nach links und rechts, also so irgendwie zeigt. Das ist dann praktisch die Warnung, genau.
Auf was haben die diese Diskettenklammer drauf geklammert, um Himmels Willen? Was für ein gelbes Ding soll das sein? Ich meine, ich weiß, es soll eine Diskette darstellen, das ist mir schon klar.
Käse, weil es halt Käse-Spiele sind. Ich habe auch gedacht, das sieht aus wie so eine uralte Scheiblette oder so, aber irgendwie essen sollte man die nicht mehr. Gibt's den überhaupt noch? Boah, früher habe ich das wirklich mal gegessen, so auf Toast.
Die so alle einzeln verpackt waren.
Ja, immer, ne? Alle einzeln in Plastikfolie verpackt. Musste auch nicht gekühlt werden, praktischerweise.
Nee. Toastkäse, natürlich, habe ich erst heute gegessen.
Scheibletten?
Auch noch in der einzelnen Verpackung.
Ist Toastkäse doch immer?
Ich habe schon ewig keinen mehr. Also ich weiß noch, das war wirklich damals so richtig typisch. Die waren einzeln verpackt. Dann konnte man die immer oben so an einer Stelle so aufreißen. Und dann ist meistens aber genau da, wo die Abrisskante war, ist dann der Käse selber meistens auch eingeknickt.
Genau, entweder ein Stück Käse bleibt in der Verpackung oder die Verpackung reißt so ab, dass man sie nachher irgendwie mit den Fingernägeln runter. Ja.
Und dann noch eine Dosenananas dazu für ein richtig schönes Toast-Hawaii. Leute, ich blätter mal weiter in der ASM.
Ja, suche Hardware. Und das erste, wer schenkt einen armen Schüler seinen unbeschädigten Amiga 500?
Unbeschädigt bitte auch noch, ja. Nicht so einen kaputten Scheiß da irgendwie hinschicken. Schön noch mit Adresse Frank Wilker in Düsseldorf. Kann man ja sagen, weil das kann ja jeder online
machen. Ja, das ist so geil, dass bei jedem wirklich die komplette Adresse da steht.
Ja.
Mit Telefonnummer.
Die Telefonnummer, da ist einer aus Saarbrücken hier.
Gut, das war halt damals nicht so, gar nicht wegen Datenschutz, sondern das war wurscht. Da hat sich so viele Idioten gegeben, wie heutzutage, sagen wir jetzt mal. Da hat man das ruhig abdrucken können, war überhaupt kein Problem.
Ach, und vierstellige Postleitzahlen. Sogar noch hier DDR 8019.
Fünf ist Trümpf, sage ich nur.
Witzig finde ich auch auf der nächsten Seite dann, wenn man da unten, also jetzt kommen halt die ganzen Kleinanzeigen, ne? Da sind so, das ist ein großer Hinweiskasten vom Verlag. Da steht dann zum Beispiel auch, private Kleinanzeigen werden nur gegen Vorkasse veröffentlicht. Zur Bezahlung von Kleinanzeigen keine Briefmarken oder Fremdwährungen mehr entgegengenommen. Also das ging wohl früher. Und dann der letzte Punkt, die letzten beiden Punkte. Der Verlag behält sich vor, alle von der Bundesprüfstelle indizierten Programmersatz zu streichen. Okay, das verstehe ich. Und der letzte, der ist halt natürlich witzig. Wir weisen darauf hin, dass urheberrechtlich geschützte Software nur im Original zum Verkauf oder zur Verbreitung angeboten werden darf. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen durch die Annoncen schauen, dann können wir ja mal gucken, ob wir da irgendwas Spannendes finden.
Das Erste,
finden.
Das mir da in die Augen sticht. Verkaufe C64 plus 1541 plus Freeze Machine plus zwei Diskettenboxen, Klammer voll. Garantiert original.
Also ich erinnere mich noch dran, weil das war damals so endwitzig, dass ein guter Freund von mir seinen C64 damals bei unserem Findling verkauft hat und hat dann drinstehen viele Spiele, manche original.
Das ist da super.
Damals ich und mein Bruder noch gesagt, Alter, wie kann man sowas abdrucken lassen?
Das ist irre, ne? Hier ja auch. For sale. Verkaufe C64 mit Floppy 1541, zwei Joysticks, circa 300 Disketten plus Original Zack McCracken.
Hey, aber Original Zack McCracken. Wenn da auch noch die Zeitung dabei ist.
Dann ist es die 500 Mark wert.
Ruf mal an. Ich hab da in der Zeitung gelesen.
Genau. Hey, Stefan. ASM, guck mal, ASM 386. Das war doch die Erstausgabe, ne? Steht da schon. Gegen Höchstgebot zu verkaufen.
Ich glaube, ich spinne, aber ich verkaufe top erhaltene ASMs.
Die Texte sind herrlich.
Von 388 bis jetzt, wann ist jetzt? Für je 2 bis 3 D-Mark.
Oh, das ist echt so schön. Ich habe vorhin noch was gefunden, das muss ich mal noch suchen. Ich hoffe, ich finde es noch. Da war irgendwie, verschenke, keine Ahnung, eine Datasette oder sowas. Schickt mir per Brief 5 Euro fürs Porto an. Dann war da eine Postfachadresse. Und dann stand da halt, ja, der erste Einsender, der kriegt die. Da habe ich mir auch gedacht, ja, das ist ja nicht schlecht, wenn du da von 30 Leuten 5 Mark kriegst für deine olle Datasette. Dann hat sich das auch gelohnt.
Stimmt.
Das ist auch interessant. Sandra 21, blond, aufgeschlossen, treu, zärtlich, warm.
Hast du das richtige Magazin noch auf?
Ja, bist du im richtigen Teil? Wo bist du gerade gelandet?
Das ist über Beatles Software hier. Pass auf. Also einfühlsam, sucht ST-Soft zwecks Freizeitgestaltung. Bietet 100% Antwort, eine Tasse Kaffee nach Absprache, ein Game plus Liste auf Disk an.
Wo um Himmels Willen bist du?
Das ist auf der Seite hier bei Biete Software. Suche Software, der letzte Punkt bei Suche Software auf der Seite 118.
Es ist auch unglaublich, wie lang das ist. Also wenn man hier scrollt, hier kommen, keine Ahnung, 20 Seiten oder sowas Kleinanzeigen. Schön ist hier auch Seite 122. Hot Pornos for your Amiga. 5x2 DD-Discs. Hot Stuff only 30 D-Mark. Cash oder Scheck. Lieferung absolut diskret, nur für Erwachsene.
Erotika 2. Da war wirklich alles drinnen.
Was ist das hier? Mars, deine Adresse wurde gefunden. Räum deine Disk und Briefe weg. Tut mir leid. Jetzt mittendrin.
Was?
Schön. Geheime Botschaften in der ASM ja. Abgedruckt. Wettbewerb. Wer mir die Disk mit den besten Games schickt, bekommt 50 Mark. Die zweite und dritte beste 20 Mark. Schickt an sowieso.
Das hat sicher Idioten gegeben, die das gemacht haben. Das finde ich auch interessant. Der sucht Super Mario Brothers, Hollywood Poker 2 und Dragon Ninja. War Hollywood Poker nicht ein Strip Poker?
Glaube, habe ich mal gehört in meiner Gebetsgruppe.
Gab es denn Pokerspiele ohne Strip auf dem Computer? War das nicht alles Strip-Poker damals?
Das ist jetzt aber jetzt ganz ernst, das ist eine wirklich gute Frage. Ich kenne keins, aber das sagt jetzt nicht, das heißt nicht viel, das ist...
Guck mal, hier hast du auch nur Originale natürlich. C64, verkaufe die allerneuesten Spiele, pro Game eine D-Mark, hab immer die neuesten Sachen. Nähere Infos unter und dann, ach, Österreich, eine österreichische Adresse, aber für eine Mark. Nicht für 7 Schilling. Ja, vielleicht gehen wir auch mal weiter. Also das kann ich echt nur, also jeden, der jetzt zuhört, wirklich mal empfehlen, wenn ihr mal Lust habt, nehmt euch mal die Zeit und blättert hier in diesen kleinen Anzeigen. Das ist unglaublich, was man da alles entdeckt und lacht. Hier ist noch eine kleine Anzeige, dann höre ich auch mal auf. Und zwar hier, C64 schickt 5 Disketten plus 5 Mark an mich. Ich knall sie euch voll mit alten und neuen Spielen. Mit kompletter Adresse, noch nicht mal Postfach oder sowas. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob da viele Disketten angekommen sind.
Ja, das ist ja wirklich.
Und ob eine zurückgegangen ist.
Das ist so klar, was das für Anzeigen sind. Bei so vielen wie immer neueste Software vorhanden. Telefonnummer, sprich Adresse auf Band. Oder only hot stuff on Amiga und C64. Nice price, no demos, no shit. Right to bla bla bla. 100% Diskretion. Hi. Brauche neue Amiga-Games, also muss ich welche kaufen, da ich keine neuen habe.
Ja! Den Text habe ich vorhin auch gelesen in der Bahn und habe gedacht, ey, wer schreibt denn sowas?
Geil.
Oh ja, das war auch wirklich schön.
Also das, ich muss sagen, die Kleinanzeigen durchlesen macht fast viel mehr Spaß als der Rest.
Ja, ganz so viel kommt auch eigentlich gar nicht mehr, ne?
Nee, jetzt sind wir auch schon so wirklich langsam Schluss. Ich bin jetzt hier gerade mal gesprungen auf Seite 131. Da wird ein
Punkt. Oh Gott, das wird eine kurze Folge.
Da wird ein, ja, wir haben jetzt schon eine gute Stunde, keine Sorge. Nee, Seite 131, da ist ein Musikprogramm getestet. Romuzak 6.3, habe ich auch noch nie was von gehört. Ich bin nur gerade ein bisschen irritiert, weil der erste Track, der da in dem Screenshot zu sehen ist, der nennt sich Pussy Slapper. Ja.
Pussy Slapper und Wobble Theo.
Pussy Slapper finde ich super. Ob diesen Screenshot, ob sie sich das angesehen haben und sich gedacht haben, ach scheiß drauf. Ja. Ob sie das absichtlich gemacht haben oder ob ihnen das nicht aufgefallen ist.
Ich könnte ja jetzt mal Pussy Slapper googeln, um mal zu gucken, ob ich diesen Song finde, aber ich glaube, ich mache es lieber nicht.
Diese Tür
sonst muss ich sonst muss ich meinen Browserverlauf löschen.
Pussy Slapping, was steckt hinter dem Trend? Gefährlicher Trend an Schulen.
Coupé.
Oh Gott. Leute, blättert mal ein bisschen weiter. Hinten kommt ja noch was Interessantes. Und zwar.
Wo seid ihr schon? Auf welcher Seite?
Ich bin jetzt auch gerade noch weiter oben. Ich habe jetzt bei der Mikrowelle gerade angefangen. Wisst ihr, was Mikrowelle war?
Nein, ist es sowas, wie die jungen Leute heutzutage Schere sagen und keiner weiß warum?
Ja, das Mikrowelle war so ein Format von der ASM. Da kannst du dein Pixelbeschallungsspiel einschicken und dann schreiben die da halt was drüber. Und ich glaube, die haben das dann auch veröffentlicht. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr so ganz sicher. Und da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Aber es gab mal relativ am Anfang gab es da mal so einen kleinen Skandal, weil da irgendjemand den einfach eine Raubkopie sozusagen geschickt hat, also ein Plagiat. Aber ich krieg das gerade, das kriege ich gerade echt nicht mehr zusammen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Das muss ich nochmal recherchieren. Da gab es mal ziemlich Ärger bei der ASM. Und dann haben die danach angefangen, da auch nochmal ein bisschen kritischer zu prüfen, was die da eigentlich eingeschickt bekommen, damit die nicht so ein 1:1 Klon von irgendeinem anderen Spiel kriegen oder sowas. Aber genau, siehst du es auf der nächsten Seite, da sind dann jetzt ein paar Spiele hier. Twilight, World, Quizmaster, was auch immer. Also die konntest du dann wirklich dann über die ASM bestellen. Kosten 25 Mark.
Mhm. Ja, das war die Indie-Szene von damals.
Sozusagen, genau. Bereits im Handel, ASM, Secret Service und dann ab 28. August am Kiosk die nächste Ausgabe mit einer sehr leicht bekleideten Dame, einem großen Maschinengewehr.
Die schaut ein bisschen gelangweilt. Aber sie haben gelernt und dann sich langsam hingetastet in, was nehmen wir denn für Bilder aufs Cover? Was könnte dann bei unserer Leserschaft ankommen, dass sie denn zu unserem Heft greifen? Ja, das ist für bei jeder Programmzeitschrift heutzutage der einzige Grund, warum man sowas kaufen will. Ja, jetzt bei der Programmzeitschrift, nicht bei der ASM. Weil wer braucht heutzutage noch ein Fernsehprogramm in Druckform? Hat die sowas noch?
Nee.
Soll übrigens kostenlos bei der Apothekenzeitung dabei sein, habe ich letztens gesehen. Bei irgendeinem Trash-TV-Mist, den sich meine Tochter angesehen hat. Nein, es war kein Trash-TV-Dings, das war ein Reaction-Video auf YouTube. Sowas kann ich ja überhaupt nichts abgewinnen. Ich sehe mal auf YouTube ein Video von jemandem an, der sich ein Video ansieht. Das allein ist ja schon Inception-hirnrissig. Was mich bei dem aber wirklich fertig macht, ist, die sehen sich diese Videos ja nicht an und reagieren dann währenddessen. Nein, die drücken alle 15 Sekunden auf Pause. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, genau. Dann muss das erstmal alles lang und breit kommentiert werden. Ne? Ja,
boah. Die Reise zum Mond. Tim und Struppi auf dem Mond.
Von, wie heißt der Hersteller? Wie sprecht ihr das aus?
Wo überhaupt? Wo denn? Da, Atari?
Nee, der Hersteller.
Ach so, Infogrames.
Genau, ist ja ein Franzose, ne? Infogramm oder so. Und ich, früher war das natürlich immer Infogrames, oder?
Natürlich.
Oder bei euch nicht?
Natürlich.
Gut.
Mich aber heutzutage noch Infogrames. Infogrames. Natürlich, alles andere ist falsch. Wir haben das damals so gesagt, das versteht das heute auch noch. Ich muss ehrlich gestehen, ich war nie ein großer Tim und Struppi-Fan. Mir waren die viel zu langweilig.
Ja, ich auch. Ich kann das nie nachvollziehen.
Ich kann da auch nicht viel sagen. Ich habe ein oder zwei Comics hier von denen noch im Schrank, aber nee, war jetzt auch nie meine Leidenschaft.
Das war so, vielleicht waren sie zu erwachsen für mich. Kann gut sein. Da habe ich mal lieber von den alten Zeichentrickfilmen noch angeschaut, sowas wie Archibald, der Weltraumtrotter.
Ah ja.
Der, mit dem aufblasbaren, mit der aufblasbaren
Rakete. Genau, das hatte ja auch noch einen anderen Titel. Fällt mir jetzt nicht ein. Wenn ihr den richtigen, nicht den zweiten Titel von Archibald, der Weltraumtrotter kennt, schreibt ihn in die Kommentare. So wie auch andere Kommentare in den Kommentaren gut aufgehoben sind, weil wir freuen uns drüber, dann wissen wir nämlich, dass sich das Zeug, das wir von uns geben, noch jemand anhört. Besonders bis hierhin und nicht vorher schon abgeschalten hat. Oh Gott, da hat jemand ein Leisure Suit Larry Zeiss Surfbrett gewonnen. Wow.
Wo bist du jetzt gerade? Warte mal, jetzt bin ich gerade.
Ich bin gerade auf Seite, kann ich nicht sagen, das hat keine Seitennummer.
Ach hier, die Gewinner der Ausgabe 589, ja. Genau.
Leisure Suit Larry Zeiss Surfbrett. Würde mich interessieren, ob das heutzutage was wert ist.
Und bei Magic Bites, da gab es irgendwas von Tom und Jerry zu gewinnen. Und ich guck mal, ein Wochenende in München für zwei Personen. Oho, mit Besuch des Bavaria Filmgeländes.
Luxusgrafik animiert und in Deutsch Deluxe Paint 3.
Da frage ich mich auch gerade, warum kommt denn das jetzt hier auf der letzten Seite neben dem Impressum? Die haben doch da oben dieses Musikprogramm getestet vorhin. Warum ist das nicht da irgendwie abgedruckt?
Mit den cool. da habe ich eine kurze Geschichte zu Deluxe Paint 3. Da hat man ja Animationen machen können. Mehr oder weniger animiert halt. Das hat nicht so sonderlich gut ausgesehen. Und da war ich bei einem, ich weiß nicht mehr was das war, Computergrafikkurs, irgend so etwas für Kinder. Und da war die Aufgabe, eine animierte Szene in Deluxe Paint zu machen. Da ist uns das eben erklärt worden, wie das funktioniert. Und ich habe, dürften irgendwelche Studenten gewesen sein, die das gemacht haben, ich habe die Reaktion des einen Studenten, zumindest damals, nicht verstanden, weil da war ich halt noch unverdorben, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt nochmal so viel.
Muss länger her sein.
Ja, das stimmt. Die Szene war so, es war eigentlich eine Wiese. Auf dieser Wiese war ein Baum. Dieser Baum, an dem hing ein Apfel. Und aus dem Baumstamm, so und den unteren Drittel, ist dann animiert ein, ich muss dazu sagen, ich hoffe, er war blau, Regenwurm gekrochen. Also wenn ihr das bildlich vor Augen habt, so schräg nach rechts oben. Und die Reaktion von dem Typen, als er das sah, war, ui, das ist nicht jugendfrei. Ich habe es damals nicht verstanden. Jetzt weiß ich, okay, es war ein kleiner Erektionsbaum.
Siehst du, du kannst immerhin im Gegensatz zu uns eine Geschichte zu Deluxe Paint erzählen.
Das ist aber auch die einzige Geschichte, die ich dazu habe, weil ich hatte nie einen Amiga. Aber das hat mich damals schon fasziniert, dieses Grafische und Animieren und so. Aber am Commodore 64, da hatte ich gerade mal dieses eine Programm, dessen Namen ich permanent vergesse, das ich sogar im Podcast schon besprochen habe, mit diesem Burger, der irgendeinen Typen aufgegessen hat, konnte man auch zu Animationen und Filme und so machen. Müsste ich nachschlagen. Ich vergesse jedes Mal, wie das heißt. Wurscht. Um das geht es ja nicht. Es geht um die ASM.
Ich finde es interessanter auf der letzten Seite hier. Wo gibt es denn sowas? Archipelagos ist ungewöhnlich. Eine völlig neue Art von Spielidee. Es verbergen sich 9999 stetig verändernde Inselwelten mit vielen Bäumen, riesigen Seen, gewaltigen Obelisken und verhängnisvollen Kräften. Das hatte ich mal gerade gegoogelt. Das ist auch so ganz schlecht gealterte 3D-Grafik.
Aber da steht exzellente 3D-Grafikeffekte mit PH.
Tja, damals.
Aber dieses langweilige Bild drüber.
Das ist echt gewagt.
Ist eine schlimme Anzeige, ne? Sieht man ja einfach nur so ein Meer, so ein paar Wellen, aber das ist, keine Ahnung, das ist nicht schön genug, dass es kitschig wäre, das ist aber auch nicht aufregend, das ist irgendwie nichts.
Ganz mysteriös.
Ariolasoft, das Programm. Aber das Logotron-Logo finde ich aber schön. Oh mein Gott, wir haben es geschafft.
Ja, wir sind echt durch. Das war eine komplette ASM mit, wie viel hatten wir denn jetzt eigentlich, wie viele Seiten? Mit 148 Seiten.
Oh. 148 Seiten wahrscheinlich mit circa, keine Ahnung, 160 Spieletests, von denen wir bei 140 gesagt haben, kenne ich nicht.
Mhm. So ungefähr, ja. Und der Rest waren Kleinanzeigen.
Ja, aber ist ja egal, vielleicht hat sich der ein oder andere Hörer an ein Spiel erinnern können, das wir nicht kennen. Sollte das der Fall sein, lasst von euch hören.
Genau, erzählt uns doch mal, was wir unbedingt nachholen müssen aus dieser Ausgabe. Vielleicht gibt es da ja was, wo er sagt, ey, wenn ihr das nicht gespielt habt, das muss eigentlich noch sein.
Das wäre aber auch lustig, wenn wir dann alle drei ein Spiel spielen würden, das wir davor noch nie gespielt haben. Und dann sprechen wir drüber. Aber da brauchen wir mal Vorschläge aus der Hörerschaft.
Das wäre eine Idee. Das machen wir.
Aha. Ich kenne zwei Leute. Okay, ich kenne zumindest eine Person, die uns garantiert was schicken wird. Mehrere Sachen.
Ich kann mir da auch jemanden vorstellen, der uns da bestimmt was schickt. Auf jeden Fall sollten wir es nicht selber irgendwie machen, weil sonst wird das wahrscheinlich irgendwann in so eine Gemeinheiten dann abdriften. Dann überlege ich mir, welchen Fußballmanager ich bei Micha ablade und krieg wahrscheinlich auch die Retourkutsche dann.
Das wäre aber auch witzig.
Ich will euch ja nicht zu sehr quälen. Also an sich so die Idee, mal ein Spiel zu spielen, was wir vielleicht alle drei sogar noch nie gespielt haben oder vielleicht zwei nicht und einer kennt's oder so und dann mal drüber zu reden, wäre was, müssen wir mal drüber nachdenken, da lässt sich was draus machen.
Solange es nicht Sad Virus Space ist.
Ja, aber damit haben wir die ASM dann auf jeden Fall mal abgehakt und ich glaube, bis wir mal wieder in irgendeiner Zeitschrift blättern, wird es auch ein bisschen dauern. Wir haben ein paar andere Folgen schon uns für die nächsten Ausgaben überlegt und da wird eine Zeitschrift erstmal, glaube ich, nicht drin vorkommen. So viel kann ich schon mal verraten. Ansonsten würde ich sagen, lasst euch überraschen.
Schnell kann es geschehen.
Wenn ihr nichts mehr habt, dann sage ich nur noch mal, war mal wieder schön mit euch. Wir haben die ASM geschafft. Lesebrillen können wir wieder ablegen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und alle, die bis jetzt zugehört haben, danke fürs Zuhören. Lasst gerne einen Kommentar da. Und dann hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge demnächst wieder. Bis bald.
Tschüss. Ja. Und gute Nacht.